Beste aus den Wissensnachrichten.
Was macht Tuberkulose für den Menschen so gefährlich? Forscher des Gesundheitsforschungsinstituts Vancouver melden, dass sie das jetzt etwas besser verstehen. Bekannt war bisher, dass TB-Bakterien die Immunabwehr abschalten. Jetzt ist klar, wie sie das machen. Üblicherweise vernichten die Fresszellen des Körpers Eindringlinge, indem sie sie umschließen und in einer sauren Umgebung abtöten. Auch das TB-Bakterium lässt sich fressen, schaltet mit einem bestimmten Enzym aber die Mechanismen aus, die normalerweise für die Säure sorgen. So kann sich das Bakterium in der Abwehrzelle einrichten und sich wie in einem trojanischen Pferd geschützt von anderen Feinden fortpflanzen. Die Forscher hoffen, die Entdeckung des TB-Enzyms werde neue Möglichkeiten der Tuberkulosebekämpfung eröffnen. Weltweit sterben nach WHO-Angaben täglich 4.400 Menschen an der Krankheit.
In Nordrhein-Westfalen erhalten fast alle Hähnchen aus Mastbetrieben Antibiotika. Das geht aus einer Studie hervor, die das Verbraucherschutzministerium des Landes in Auftrag gab. Demnach wurden 96,4% der untersuchten Tiere mit dem Wirkstoff behandelt. Wie Verbraucherschutzminister Johannes Remmel sagte, seien im Durchschnitt jedem Hähnchen 3 verschiedene Antibiotika verabreicht worden. In der Spitze erhielten sie bis zu 8. Die Medikamente seien durchschnittlich 7,3 Tage verabreicht worden. Ein Tier lebt ungefähr einen Monat lang. Laut Remmel sind die Ergebnisse bundesweit übertragbar. NRW sei kein Sonderfall. Remmel machte den Züchtern Vorwürfe und sagte, wenn die Hähnchenmast nur noch mit Antibiotika funktioniere, sei für ihn klar, dass diese Art von Massentierhaltung keinen Bestand haben könne. Während der Studie wurden in 182 Betrieben in Nordrhein-Westfalen insgesamt 962 Zuchtdurchgänge untersucht. Nach Angaben des Landesministeriums war es die erste Studie dieser Art in Deutschland.
Salman Rushdie darf sich weiterhin Salman Rushdie nennen. Und zwar beim sozialen Netzwerk Facebook. Die Internetfirma hatte zuvor die Seite des britischen Autors abgeschaltet, weil sie ihm nicht glauben wollte, dass er tatsächlich er selbst sei. Mit einer Kopie seines Passes konnte er sie zwar von seiner Identität überzeugen, allerdings bestand Facebook danach laut Rushdie darauf, dass er in dem Netzwerk seinen zweiten Vornamen Ahmed verwendet. Rushdie forderte daraufhin über den Kurznachrichtendienst Twitter Facebook-Chef Mark Zuckerberg dazu auf, ihm seinen ersten Vornamen Rushdie zurückzugeben. Gestern Abend konnte er nach eigenen Angaben einen Erfolg vermelden. Er schrieb über Twitter, er fühle sich jetzt wieder besser. Eine Identitätskrise sei in seinem Alter kein Spaß. Salman Rushdie ist vor allem als Autor des Buches Die satanischen Verse bekannt.
Goldminen sind nicht immer straff organisiert wie große Konzerne. Mehr als ein Zehntel der Goldproduktion steuern Kleinschürfer bei, die ihre Funde informell weitergeben, zum Beispiel über Dorfchefs oder an Vertreter von Firmen. Mit den Arbeitsbedingungen in Goldgruben in Peru und im Kongo beschäftigt sich heute eine Konferenz in Bonn. Marie Müller vom Internationalen Konversionszentrum erforscht die Situation im Kongo. Sie sagte D-Radio Wissen, weite Teile der Bevölkerung wünschten sich, dass der Handel legalisiert werde. Denn so könnten sich auch die Arbeitsbedingungen verbessern. Das Problem, die Goldschürfer könnten keine offiziellen Kooperativen bilden, weil ihnen dafür Kapital fehle. Die Politikwissenschaftlerin empfiehlt den Behörden daher, informelle Strukturen zu nutzen und nicht auf unrealistischen Forderungen zu bestehen.
Der Unfall im japanischen Atomkraftwerk Fukushima wird noch für mehrere Jahrzehnte Folgen haben. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam im Fachmagazin PNAS. Die Wissenschaftler hatten für ihre Untersuchung tägliche Messwerte aus allen Präfekturen Japans in den Wochen nach dem Unglück ausgewertet und sie mit Wetterdaten und Computermodellen kombiniert. So erhielten sie die erste umfassende Karte der Cäsium-137-Verteilung und somit der Belastung der Böden Japans. Den Daten zufolge sind besonders die Gebiete in den östlichen Provinzen des Landes betroffen. Die Böden seien dort mit mehr als 2500 Becquerel pro Kilogramm belastet. Das liege über dem Grenzwert, ab dem die japanische Regierung Landwirtschaft und Viehzucht verbietet. Der Westen und der Nordwesten Japans seien dagegen nur gering kontaminiert. Mehrere Gebirgsketten hätten sie abgeschirmt. Die Halbwertszeit von Cäsium-137 beträgt rund 30 Jahre. Daher werde die Belastung noch lange andauern. Auf Grundlage der Daten könnten nun sowohl Dekontaminationsmaßnahmen als auch Anbauverbote geplant werden.
Synthetische Drogen sind vermehrt ein Problem in Europa. Das geht aus dem Jahresbericht der EU-Drogenbeobachtungsstelle hervor. Demnach ist der Drogenkonsum in Europa zwar relativ stabil, der Konsum von Kokain oder Cannabis geht vielerorts sogar zurück, aber es werden immer mehr synthetische Drogen registriert. Im vergangenen Jahr wurden 41 neue Drogen erfasst, im Jahr zuvor waren es noch 24. Aber allein in diesem Jahr seien über das europäische Frühwarnsystem schon 39 neue Substanzen gemeldet worden. Der Direktor der EU-Behörde Wolfgang Götz sagte, das größte Problem bei synthetischen Drogen bestehe darin, dass die Leute nicht wirklich wüssten, was sie nehmen. Bei einem Joghurt stehe auf der Packung, was drin sei, bei einer Pille nicht. Zu synthetischen Drogen zählen unter anderem Ecstasy und Amphetamine.
Potsdam-Leistikow-Straße, 5 Eichen, Berlin-Hohenschönhausen. Diese Orte sind 3 von insgesamt 45, an denen an Repression erinnert wird. Über die Stätten kommunistischer Unterdrückung in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR informiert seit heute eine neue Internetseite. Dort werden unter anderem sowjetische Speziallager und Untersuchungshaftanstalten des Ministeriums für Staatssicherheit vorgestellt. Außerdem Hinrichtungsstätten und bestimmte Grenzorte. Rund 200 Objekte, Fotografien und Zeitungsinterviews veranschaulichen die Geschichte der Orte. Das Portal wurde finanziert von der Bundesregierung und umgesetzt vom Haus der Geschichte. Den Link zu den Orten der Repression finden Sie auf unserer Internetseite bei den Wissensnachrichten.
Mit Panda-Kot zum teuersten Tee der Welt. Darauf hofft jetzt ein Chinese. Er hat sich seine Idee patentieren lassen, die Ausscheidungen von Pandas als Spezialdünger zu nutzen. Der ehemalige Kalligraphielehrer weiß zwar noch nicht, wie der Tee schmecken wird, denn die erste Ernte steht noch aus. Dass es sich um ein kostbares Gut handelt, davon ist er allerdings überzeugt. Sein Argument, Pandas ernährten sich von Bambusblättern und die enthielten Elemente zum Schutz vor Krebs. Deshalb hat der ehemalige Lehrer auch schon genaue Preisvorstellungen. Ein Pfund der ersten Frühjahrsernte soll umgerechnet 25.000 Euro bringen. Im Teehandel wäre das ein Rekord.